Und zweitens wäre es natürlich wünschenswert, wenn die Maschine sich an den Menschen anpasst und nicht wie bisher immer nur der Mensch an die Maschine.
Mhm. Beim Computer heißt immer noch das, was ich vor mir sehe, auf dem Bildschirm Benutzeroberfläche, so nennen das die Programmierer. Dabei ist die Benutzeroberfläche mein Gesicht. Das haben die noch nicht verstanden.
Kompott Nummer 181. Killer Baguette. Hallo und herzlich willkommen zum 181. Killer Baguette Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 13. November 2009 aufgenommen habe.
It is 13, 28.
Jawohl, ja. Verschnupft bin ich auch schon ein paar Tage länger. Ja, inhaltlich habe ich nicht nur das Intro aus HL2 der Tag geklaut, sondern mich thematisch wieder bei mir selbst bedient, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech und, naja, eine Space-Meldung. Das Wetter ansonsten war eigentlich war es nett. Das mit dem Regen hat jetzt relativ eben gerade erst angefangen, der mich jetzt hier heimsucht. Große Aufreger gab es, naja, wieder in der Mafia-Ecke, wie üblich. Ja, und das Killer-Baguette, das stammt übrigens aus, ich weiß gar nicht, Schweiz, Frankreich, auf jeden Fall aus dem LHC. Wenn ich den Vogel erwische, ... Ausrufezeichen. Ja, was es damit auf sich hat, wie gesagt, in Teil 3 gibt es da mehr. Und was ihr euch ansonsten jetzt gerade auf die Ohren tut, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich Meldungen zum Afghani-Bum versteckt habe, zum nicht Magnopel, sondern Gmopel. Ich finde, Magnopel ließ sich leicht aussprechen. Ein paar Zensurmeldungen, nämlich genau zwei, zusammengeschoben habe. Und dann noch nachträglich Meldungen aus Teil 2 hochnominiert habe. Kalik. Drizzlige, partly sunny, cool Greetings. Bei 8 Grad, die sich wie 4 oder 5 Grad anfühlen. Irgendwas macht hier komische Geräusche. Egal. Mit Wind 20 bis 33 km/h aus dem Southeast. Und ich habe übrigens eine Erkältung. Ja, doof das. Nein, die habe ich mir nicht ausgesucht. Wenn es danach ginge, hätte ich keine. So. Da bin ich dann wieder. Denn wenn ich das nicht sage, ja, ich weiß, der Spruch ist alt. Gucken wir doch mal. Scroll, was haben wir denn da? Da hätten wir als erstes mal Afghani-Bum. Nämlich die Meldung, die ich letzte Woche als Disjust nicht in Teil 3 versteckt habe. Bombenverfahren, habe ich die genannt. Luftangriffverfahren vor Bundesanwaltschaft. Dresden, die Diskussion um den umstrittenen Tanklaster-Luftangriff in Afghanistan ist nicht beendet. Die Bundesanwaltschaft soll sich nun mit möglichen strafrechtlichen Konsequenzen beschäftigen. Die Dresdner Generalstaatsanwaltschaft übergab die Prüfungen an den obersten Ermittler in der Bundesrepublik. Der Generalbundesanwalt muss sich nun mit der Frage beschäftigen, ob der von Bundeswehroberst Georg Klein angeordnete Militärschlag vom 4. September im Sinne des Völkerstrafrechts zulässig war. Ja, gut, wenn man sich mal anguckt, was so ein Generalbundesanwalt so alles für zulässig findet, dann ist diese Aussage nicht besonders gigantisch. Aber na gut. Ja, also so theoretisch könnte das heißen, dass das dann noch Ärger geben könnte. Beziehungsweise, das muss jetzt erstmal geklärt werden, ob es denn Ärger geben kann. Na, da war ja die putzige Geschichte des, als es dann hieß, ja, das muss jetzt aber mal überprüft werden von der Staatsanwaltschaft. Dass dann da damals noch der Junge aus dem Gebüsch gehüpft kam und rumbrüllte, das geht doch gar nicht, das war legal, wegen weil darum. Ja, ob es legal war oder nicht, das wird ja nun gerade geprüft. Da sollte auch der Herr Oberst ein Interesse dran haben und der Herr Ex-Minister vielleicht auch. Nur mal so ganz nebenbei. Aber ja. So. Dann schwafelt der Gartenzwerg. Gutenberg, Luftschläge waren angemessen. Berlin, Verteidigungsminister, ich lasse Teile der Worte weg, cool. Verteidigungsminister Karl Theodor Wilhelm zu Gutenberg hat den von einem deutschen Oberst angeordneten Luftangriff verteidigt, nachdem er die Fraktionsvizechefs im Bundestag unterrichtet hatte, bezeichnete er die Luftangriffe auf zwei Tanklastwagen im afghanischen Kunduz als angemessen. Er habe keinen Zweifel an einer entsprechenden Einschätzung von Generalinspekteur Wolfgang Schneiderhahn. Bei dem Angriff waren bis zu 142 Menschen ums Leben gekommen. Da frage ich mich doch, was wäre denn wohl unangemessen gewesen? Übrigens, der Schneiderhahn, das hatte ich als Meldung nicht im Podcast, der hat sich ja auf Basis eines nicht veröffentlichten geheimen Berichts geäußert. Na, also, zu gut Deutsch, das kann man noch nicht mal mehr nachprüfen, was der da von sich gegeben hat. Weil, das ist ja geheim. Vielleicht wird's mal irgendwann veröffentlicht in 100 Jahren. Na, also, es ist, für mich ist noch nicht klar, was denn da jetzt nun eigentlich angemessen gewesen sein soll dran. Na, also, wie war das? Die zwei Tanklaster, die steckten fest. Dann ist die Basis, die da angeblich hätte angegriffen werden sollen, so auf einem Hügel deponiert, dass man sich der sowieso nicht unauffällig nähern hätte können. Und die internationalen Regeln sehen vor, dass so ein Angriff nur dann möglich ist, wenn da gerade deutsche Soldaten von den Taliban angegriffen werden. So, das ist nun ganz offensichtlich nicht der Fall gewesen, weil sonst wären ja unter den Toten auch deutsche Soldaten gewesen. Na? Also zu gut Deutsch, was da jetzt angemessen sein soll, das ist mir noch nicht so richtig ganz klar. Ich meine, okay, ich habe auch nicht alle Informationen, natürlich nicht. Bin ja auch bloß ganz stinknormaler blöder Bürger. Aber ich finde, das riecht irgendwie unangemessen, ich weiß auch nicht. Aber der Herr Gartenzwerg darf ja bei Gelegenheit wirklich gerne mal vorlegen, was denn, ab wann die Geschichte denn für ihn unangemessen geworden wäre. Ich vermute mal so einfach wild in die Landschaft rein, das wäre sowieso immer angemessen gewesen, wegen weil darum. Ja. Kann das sein, dass das Teil hier Geräusche macht? Egal. Rechtssicherheit. Gutenberg verlangt mehr Rechtssicherheit für Soldaten. Berlin, Verteidigungsminister Karl Wilhelm Wilhelm zu Wilhelm, fordert nach dem umstrittenen Luftangriff in Afghanistan mehr Rechtssicherheit für die Soldaten. Die Verfahren bei so komplexen Situationen seien nicht immer eindeutig, sagte zu guten Zweck der Süddeutschen Zeitung. Das müsse zwingend geändert werden. Der Fall des von einem Bundeswehroberst angeordneten Angriffs mit vielen Toten liegt bei der Bundesanwaltschaft. Der Oberst hatte den Befehl gegeben, zwei Tanklaster zu bombardieren. Ja, Rechtssicherheit ist doch total einfach. Bringt einfach keine Unbeteiligten um. Schon habt ihr kein Problem mit Rechtssicherheit, hallo? Also ich weiß nicht, was da jetzt irgendwie so kompliziert sein soll. Na, also mir ist auch immer noch nicht klar, wieso denn jetzt nun eigentlich da der Klein verpflichtet gewesen sein soll, die Tanklaster bombardieren zu lassen. Leuchtet mir nicht ein. Solange wie mir da niemand erzählt, ja, der musste, weil, sag ich mal, ist die Sache doch ganz einfach. Er hätte den Auftrag einfach nicht geben sollen. Punkt. Ich weiß auch immer noch nicht, was ihn dazu gebracht hat, diesen Auftrag zu geben. Na, vor allen Dingen, wenn stimmt, was ich irgendwo gelesen hatte, dass die Amerikaner auch noch mehrfach nachgefragt haben. Seid ihr gerade mit in Kampfhandlungen? Ja, was eine Lüge war. Na? Also, würde mich bei Gelegenheit mal interessieren. Na, also Rechtssicherheit. Ja, hey, die Bundeswehr darf kein rechtsfreier Raum sein. Hörst du mal damit. So, dann spielt die SPD sich jetzt als Opposition auf. Luftangriff bei Kunduz, Doppelpunkt, SPD attackiert Gutenberg. Berlin, die SPD warnt den neuen Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenzwerg vor einem Strategiewechsel in Afghanistan. Ein Abwurf von schweren Bomben auf große Menschenmassen sei nicht zu rechtfertigen, sagte der SPD-Wehrexperte Rainer Arnold dem Tagesspiegel. Zuvor hatte Gutenberg den am 4. September angeordneten Luftschlag mit bis zu 142 Toten als militärisch angemessen beurteilt. Der Bundeswehrverband spricht in der Blöd-Zeitung inzwischen von Krieg in Afghanistan. Da fragt der geneigte Zuleser sich doch, 4. September, das ist Gerüchten zufolge vor der Wahl gewesen. Wer war doch gleich mit an der Regierung damals? So eine unwesentliche Verräterpartei. Oder anders ausgedrückt, warum zum Kuckuck hat der Kerl eigentlich seine Klappe nicht aufgemacht, solange sie noch mit einer Regierung waren? Na, er hat das Ding mitgeduldet. Er hätte ja mal was sagen können, hat er aber nicht. Frage ich mich, warum? Na, warum hat diese Pfeife damals die Fresse nicht aufgemacht? Jetzt, wo sie Opposition sind, sagt er, ja, das ist ja ganz böse. Hallo? Solange ihr Regierung wart, war das in Ordnung und jetzt auf einmal ist es nicht mehr in Ordnung.
Und natürlich,
ich meine, umgekehrt geht es ja genauso. Na, ist ja jetzt nur irgendwie alles nicht überraschend, aber hallo? So ein bisschen Glaubwürdigkeit könntet ihr ja mal simulieren. Na, also so wie es im Moment abzieht, glaube ich euch jedenfalls nicht, dass ihr da ernsthaft euch mit Inhalten befassen würdet. Eher im Gegentum. Aber hey. So. Das zum Afghani-Bumm. Gucken wir mal ins Gmopel rein. Aber Gmopel gibt es ja nicht mehr, also ist es jetzt das Gmopel. Hey, mit Erkältung klingt Gmopel allerdings nicht lustig. Bundesgmopel. Bundesregierung wartet auf GM-Konzept. Berlin, wie geht es mit Opel weiter? Fragezeichen. Die Bundesregierung will das Konzept des Opel-Mutterkonzerns General Motors abwarten, bevor sie weitere Maßnahmen erwägt. Boah, pff, blub. Quietsch. Wenn ich hier über die Straße komme, ist mir das alles gleich. Kommt nämlich gleich eine S-Bahn. Ich sehe sie noch nicht, von daher schaffe ich das. So. Hey. Wo war ich? Das sagte der stellvertretende Regierungssprecher Christoph Stegmanns. Es gebe Signale, dass GM das Konzept in der nächsten Woche vorstellen könnte. Nö. Not yet. Bundesfinanzvollidiot Schäuble und die Ministerpräsidentin der Länder mit Opel-Standorten hatten signalisiert, dass sie auch nach dem abgesagten Opel-Verkauf die Beschäftigten nicht im Regen stehen lassen wollen. Da können wir irgendwie fast meinen, Opel gehöre irgendwie dem Staat, weil was interessiert das den Staat? Also ich meine, interessieren schon, aber warum schwallen die so? Ja, ist jedenfalls eine Meldung von Freitag. So, Gmopel-Umbau, Frankfurt AM. Opel bekommt nach dem Platzen des Verkaufs an Magna eine neue Spitze. Der bisherige GM-Europachef Karl-Peter Forster verlässt den Konzern. Auch der bisherige Opel-Chef Hans Demant werde das Unternehmen voraussichtlich nicht mehr führen, berichtet die deutsche Presseagentur. Erkältung ist doof. Außerdem soll Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsstaatssekretär Jens Bargans, CDU, neuer Ländervertreter in der Opel Treuhand werden. Dazu entschlossen sich die vier Bundesländer mit Opel-Standorten. Ja, funktioniert. Und, weiter? Dirk Pfeil, FDP, muss demnach das Gremium verlassen. Grund sei ein kompletter Vertrauensverlust. Pfeil habe sich abfällig über das Verhalten von Politikern in den Verhandlungen zum Opel-Verkauf geäußert. Sagen wir mal so, das kann ich nachvollziehen. Das tue ich ja auch. Sind das jetzt hier eigentlich nur die drei Pferde? Ja. Der Schritt hat nur wenig praktische Bedeutung, denn mit dem Verzicht von GM auf den Teilverkauf seiner europäischen Tochter hat sich die vorrangige Aufgabe des Gremiums mit Sitz in Frankfurt erledigt, nämlich die Verhandlungen mit möglichen Investoren zu überwachen. Die Bundesregierung wartet unterdessen auf das Sanierungskonzept der alten und neuen Konzernmutter General Motors, GM, bevor sie über das weitere Vorgehen entscheidet. Das ist übrigens 10 Uhr. Der 55-jährige Forster hatte sich vehement für einen Einstieg des österreichisch-kanadischen Zulieferers Magna bei Opel ausgesprochen und die Kehrtwende von GM ungewöhnlich scharf kritisiert. Sag ich ja. Laut Spiegel Online liebäugelt GM bereits mit dem US-Manager Nick Riley als Forsters Nachfolger. Riley, der bislang für das Asiengeschäft und die Marke Chevrolet verantwortlich war, sollte Opel sanieren, steht da doch. Binnen Tagen oder Wochen werde man ein neues Führungsteam für Opel Vauxhall zusammenstellen, sagte GM-Chef Fritz Henderson in einem Interview mit Journalisten in Detroit, das auf der GM-Webseite veröffentlicht wurde. Forster hatte von 2001 bis 2004 an der Spitze von Opel gestanden, danach war er nach Zürich als Chef von General Motors Europe gewechselt, wozu auch Opel gehört. Der Weggang Forsters wurde offiziell nicht bestätigt. GM kann bei der Sanierung von Opel durchaus auf staatliche Hilfe hoffen. Bundesfinanzminister Wolfgang Die Schraube Wolfgang Schäuble, CDU und die Ministerpräsidenten der Länder mit Opel-Standorten hatten signalisiert, dass sie auch nach dem Scheitern des Opel-Magnadeals die Opel-Beschäftigten nicht im Regen stehen lassen wollen. Die Bundesregierung will dabei das GM-Konzept abwarten, bevor sie weitere Maßnahmen erwägt. Dies sagte der stellvertretende Regierungssprecher Christoph Stegmanns in Berlin. Es gebe Signale, dass GM das Konzept in der nächsten Woche vorstellen könnte. Immer noch nein. Im Wirtschaftsministerium, vermute ich mal, wies man darauf hin, dass etwaige Hilfszusagen, die an den Erhalt von Standorten geknüpft sind, nach EU-Recht nicht zulässig sind. Über das Ausmaß des geplanten Stellenabbaus bei Opel wollte GM-Chef Henderson keine Angaben machen. Alle Geschäftspläne der jüngsten Zeit sei es nach unserer oder von Magna sahen eine substanzielle Reduzierung der Kapazitäten sowie der Belegschaft vor, sagte Henderson. By the way, lieb. GM-Vize John Smith hatte erklärt, der Konzern wolle rund 10.000 Stellen streichen. Das wäre jeder fünfte Arbeitsplatz in Europa. Das würde in etwa dem Magna-Konzept entsprechen. Ne, so viel zu dem Geschwalle von wegen. Ja, ach, die bösen GM-Leute, die wollen uns ja alle rauswerfen. Nee, Magna wollte genauso viele Leute rauswerfen. Magna hat nur das Geld aus Deutschland in den Arsch geblasen bekommen und damit die Leute dann nicht in Deutschland entlassen. Das macht aber die Entlassungen nicht signifikant viel besser, ne? Die Kosten für die Sanierung bezifferte Henderson auf 3 Milliarden Euro. Am Donnerstag waren tausende Opel-Mitarbeiter an den vier großen deutschen Standorten auf die Straßen gegangen. Sie protestierten gegen bei der Sanierung durch GM befürchtete Massenentlassungen und Werksschließungen. Der GM-Konzern droht der Belegschaft mit Insolvenz, wenn die Betriebsräte nicht zu Zugeständnissen bereit sind. Für Opel arbeiten in Deutschland mehr als 25.000 Menschen. Laut einem früheren Sanierungskonzept vom Frühjahr, auf dem GM aufbauen will, sollen drei Werke geschlossen werden. Dazu gehören das belgische Antwerpen, Bochum und vorübergehend Eisenach. Smith hatte darauf verwiesen, dass es interessante Alternativen für Bochum gäbe. Henderson erklärte lediglich, es werden die Länder sein, über die wir vorher gesprochen haben. Ich glaube nicht, dass es da einen Wandel geben wird. Auf die Rückzahlung des Brückenkredits der Bundesregierung von 1,5 Milliarden Euro sei GM vorbereitet. Der nordrhein-westfälische Regierungschef Jürgen Rüttger, CDU, sagte nach dem Treffen von Bund und Ländervertretern in Berlin, für die Bundesländer ist klar, dass die vier Standorte nicht zur Disposition stehen. DPA, als hätten die da irgendwie eine entscheidende Aussagekraft. Aber hey, Rüttger kann ja erst mal murmeln. Was Rüttger so murmelt, hat allerdings keine Relevanz für die Firma. Hilfskontrolle. Opel-Betriebsrat EU muss GM-Hilfen scharf prüfen. Rüsselsheim. Opel-Betriebsratschef Klaus Franz hat die EU-Kommission zu einer strengen Prüfung künftiger Staatshilfen an den Mutterkonzern General Motors aufgefordert. GM werde zur Restrukturierung von Opel vor allem Großbritannien, Spanien und Polen um Staatsgarantien bitten, schrieb er an die Wettbewerbskommissarin Hanno Espa. Nelly Kroos. Diese Länder hätten nach dem früheren GM-Restrukturierungsplan keinen Jobabbau zu befürchten. Im Gegensatz dazu stünden in Deutschland mehr als 8.000 Jobs auf der Kippe. Ja, genau das, nämlich eine harte Kontrolle, hat doch die EU-Kommission gemacht. Deswegen hat sie doch GM einen Brief geschrieben. Und genau wegen dieses Briefes hat GM doch wohl mutmaßlich gesagt, okay, wir verkaufen doch nicht. Kann der Franz irgendwie auch noch mal denken oder tut er das nur an Feiertagen? Hallo? Ja. Ich weiß nicht, was das werden soll, wenn es fertig ist. Pling. Außerdem sickerte jetzt auch irgendwie kürzlich, will heißen gestern oder vorgestern nochmal durch die Nachrichten, dass GM wohl gar kein Geld von Deutschland haben will. Na, oder anders ausgedrückt, die Regierung wird da keinen Druck ausüben können, weil wo kein Geld, da auch keine Macht, ne? Da können sie dann auch keine Ansprüche stellen, so von wegen, ja, es dürfen in Deutschland aber keine Jobs gekillt werden. Weil wenn sie kein Geld aus Deutschland nehmen, dann können sie so viele Jobs in Deutschland killen, wie sie wollen. Sofern das im Rahmen der Gesetze möglich ist. Na, da gibt es dann keine Vertragsregelungen. Aber hey, das haben sie euch, habt ihr euch selber zuzuschreiben, weil, ne, wenn ihr da immer rumtönt, hier, nehmt unser Geld, aber dafür müsst ihr. Nö, wir nehmen euer Geld nicht, dann können wir nämlich. Juhu. EU-Chefsuche, GM auf Versöhnungskurs, Chef aus Deutschland gesucht, Frankfurt/Main. Der US-Autokonzern General Motors geht nach dem geplatzten Opel-Deal auf Versöhnungskurs. Soll der neue Chef des Europageschäfts nach Möglichkeit ein Deutscher werden, der bislang weder bei Opel noch bei General Motors arbeitet. Damit will GM das angespannte Verhältnis zur Bundesregierung und den Opel-Mitarbeitern verbessern. Nach Angaben des Opel-Betriebsrats kommt GM-Präsident Fritz Henderson kommende Woche nach Deutschland, um über die Zukunft von Opel zu reden. Ja. Ist eine Meldung von Samstagabend. Erkältung ist doof. Na, also, zu gut Deutsch. Die suchen wen und sie wollen vor allen Dingen kein Geld von Deutschland. So, wenn sie kein Geld von Deutschland wollen, dann können sie nämlich mit Deutschland tun und lassen, was sie wollen. Die Regierung hat dann nämlich plötzlich überhaupt gar keine Macht. Na, da kann sich dann auch irgendwie ein Rüttgers aufspielen, wie er will. Seine Fähigkeit, da irgendetwas zu beeinflussen, ist dann nämlich genau null. Er kann irgendwie mit Geld fuchteln, ja. Nachdem allerdings GM kein Geld von ihm haben will, kann er so viel mit Geld fuchteln und da irgendwelche Bedingungen dran knoten wollen, wie er will. Das hat keine Auswirkung. Na, und das hat er sich selber zuzuschreiben, beziehungsweise er und die Regierung haben sich das zuzuschreiben. Weil sie haben ja nun vorher die ganze Zeit gesagt, hier, wir fuchteln mit Geld, dafür wollen wir aber auch Gegenleistung sehen. So, jetzt heißt es, nein, wir wollen euer Geld nicht, da könnt ihr eure Gegenleistung auch dahin tun, wo die Sonne nicht hinscheint. Däh. So, dann gibt's kostenlose Werbung für eine CD. Nämlich Zensor Sola selbst hat einen Antrag gestellt, das neueste Rammstein-Album Liebe ist für alle da auf den BPJM-Index zu pflanzen, weil da ja SM drin erwähnt wird und SM ist ja böse, mit SM darf man ja nichts zu tun haben. Na, also so irgendwie Sadomaso, das ist ja voll übel, das darf ja gar nicht, also ne, geht ja gar nicht, ist ja jugendgefährdend, weil, ne, also alles, was irgendwie über Blümchensex hinausgeht, geht ja mal ganz und überhaupt gar nicht und deswegen ist das böse. Ja, ne, also eine bessere Werbung für das Album hätte sich Rammstein nicht wünschen können, weil vorher wusste kaum jemand, dass es dieses Album gibt. Jetzt ist es zumindest bekannt, auch wenn sich das Jugendliche nicht kaufen können. Hui. So, dann gibt es eine Zensurausweitung, die die jungen Zensoren fordern. Ich habe da mal einen Netzpolitik-Fullquote. Ideologisch oder religiös motivierter Terrorismus kann von einem freiheitlichen und auf dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit beruhenden Staat nicht toleriert werden. Entsprechend der ersten Säule des genannten Lösungsansatzes müssen in Fällen von Online-Rekrutierung und virtueller Terrorschulung die modernen Repressionsmöglichkeiten unserer Informationsgesellschaft weitgehend genutzt werden. Das ist, glaube ich, kein Netzpolitik-Vollquote, sondern nur ein Netzpolitik-Zitiert-Vollquote. So können BSPW. durch das im Kampf gegen Kinderpornografie bereits erfolgreich angewendete SOC Access Blocking auch Erfolge im Kampf gegen Islamisten erzielt werden. Wem der Zugang zum Erstkontakt mit terroristischen Organisationen unmöglich gemacht wird, gibt die Recherche höchstwahrscheinlich auf. Wenn Webseiten und Portale, die islamistische Parolen verbreiten, nicht mehr besucht werden, schlafen sie ein. Der Online-Markt für terroristische Aktivitäten muss ausgedörrt werden. Doch um dem Spannungsfeld zwischen individueller Freiheit und innerer Sicherheit gerecht zu werden, dürfen solche Maßnahmen nur ganz gezielt auf demokratiefeindliche Inhalte mit islamistischem Hintergrund angewendet werden. Es darf keine Zensur im Internet stattfinden und deswegen muss eine Zensur im Internet stattfinden. Hä? Bullshit fällt mir da spontan ein. Und in diesem Papier, was da Netzpolitik zitiert hatte, da gibt es einen auffallenden Namen. Dorothee Bär. Ja, die Patientin ist bereits bekannt. Die ist in der Vergangenheit durch jede Menge Geschwalle aufgefallen. Ich habe jetzt gerade spontan nicht irgendwie den großen Aufreger im Hinterkopf, aber ja, die Patientin ist definitiv bekannt. Und da hat Johannes Boje von der Süddeutschen in seinem Blog bei der Süddeutschen auch darauf hingewiesen, dass sie mit zu den Politikern gehörte, die er gefragt hat, wie das denn aussieht mit der Kinderpornozensur. Und die damals geschrieben hat, auf gar keinen Fall wird die ausgedehnt. Na, ja, und jetzt steht da ihr Name bei einem, aber wir müssen das auch gegen den bösen islamistischen Terrorismus verwenden. Komisch das, wenn das doch nicht ausgedehnt wird und es doch nur um Kinderpornografie geht. Seit wann ist islamistische Propaganda Kinderpornografie. Also den Zusammenhang müsste mir mal bei Gelegenheit jemand erklären. Na, oder anders ausgedrückt, jetzt passiert ganz genau das, womit von Anfang an zu rechnen war, nämlich, dass die Zensurinfrastruktur, wenn wir sie doch schon mal haben, na, also so ganz nebenbei, ne, erfolgreich eingesetzt steht da. Wo haben wir es denn? So können beispielsweise durch das im Kampf gegen Kinderpornografie bereits erfolgreich angewendete sogenannte Access Blocking auch Erfolge im Kampf gegen Islamisten erzielt werden. Komisch, erfolgreich angewendet. Korrigiert mich bitte mal jemand, wenn ich mich irre, aber soweit ich weiß, es sind zwar die Verträge theoretisch in Kraft, es wird aber keine Zensur betrieben. Das Gesetz als solches ist nicht in Kraft, weil es nämlich immer noch nicht vom Bundeshotte abgesegnet wurde. Na, also was für ein erfolgreich angewendetes Access-Blocking. Es gibt kein erfolgreich angewendetes Access-Blocking in Deutschland. Nirgendwo. Wer sowas behauptet, hat den Knall einfach noch nicht gehört. Ich meine, klar, Dorothee Bär, die hat den Knall nicht gehört. Sich auf der einen Seite hinzustellen und sagen, nein, es geht nur um Kinderpornografie. Nur um dann, wie war das, August war die Aussage, um dann jetzt im November eine Aussage fallen zu lassen, ja, ach, die bösen Islamisten müssen wir aber auch zensieren. Und weil wir zensieren, darf keine Zensur im Internet stattfinden. Hä? Was? Wie? Es darf keine Zensur im Internet stattfinden. Hallo? Ja, was das, was ihr vorhabt, das ist Zensur. X ist Zensur. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Däh. Na, also, ja, also die Frau, die hat irgendwie den Knall wohl nicht gehört. Und nein, auf die Anfrage des Herrn Journalisten hat sie wohl nicht sinnvoll beliebt zu antworten. So, jetzt mache ich was. Halt. Das ist schon weit oben dahin. Jetzt mache ich was. Dann mache ich da noch das. Ach, schon wieder ein zu weit hoch. Weil ich nämlich noch Einträge nachnominiere für Teil 1. Pling, pling, pling. Ist doch ganz einfach. Einmal links, einmal hoch, einmal rechts, einmal hoch. So. Ach komm, der da kann auch noch mit. So, da gibt es nämlich ein Urteil des Bundessozialgerichts. Antragsdatum bleibt Antragsdatum. Schrub die Telepolis-Meldung in der Überschrift so schön. Weil es ging nämlich darum, ein Arbeitslosengeld 2-Antragsteller, der hat einen Antrag gestellt und hat dann aber irgendwie ein halbes Jahr gebraucht, um alle doch erforderten Unterlagen zusammen haben zu können und liefern zu können. Und hat also irgendwie erst ein halbes Jahr nach Antragstellung die Unterlagen alle abgegeben. Und daraufhin war dann die AGE der Meinung, naja, dann zahlen wir auch erst ab dem Zeitpunkt, wo die Unterlagen da sind. Sagt das Bundessozialgericht, nee, nix. Auf dem Antrag steht ein Datum. Das steht da nicht da, damit ihr es ignorieren könnt, sondern mit diesem Datum wird der Anspruch angemeldet. Ja, dann habt ihr gefälligst auch ab diesem Datum zu zahlen, dass der Mann es irgendwie geschafft hat, ein halbes Jahr ohne euer Geld zu überleben. Ist ja mal völlig irrelevant dafür, ab wann er denn nun eigentlich ab wann ihr die Pflicht hattet, ihn zu bezahlen, quasi. Ja, ihm Leistungen zukommen zu lassen. Na, oder anders ausgedrückt, ab dem Antragsdatum halt. Na, also der hatte, wie war das? Wenn die Leute in der AGE auf ihren Händen rumsitzen, obwohl sie verpflichtet sind, auf schnelle Unterlagenlieferung hinzuwirken, dann darf dafür nicht der Leistungsempfänger bestraft werden. Na, aber hey, der Selbstbehalt, der verdreifacht sich ja jetzt pro Lebensjahr. Na, das hätte in diesem Fall genau überhaupt gar nichts geholfen. Übrigens. Na? Aber hey. Schüler V-Dings. Sowas. Da sind doch klar Chatprotokolle aufgetaucht im Internet, im rechtsfreien Chaosraum, wo ja keine Zensur stattfinden darf. Oder doch, ja, ne? Nur wenn wir wollen. Wo nämlich der Beschuldigte, der ja bekanntlich tot ist, vom VZ-Chef bequatscht wurde, doch Geld für sein Schweigen zu nehmen. Das sieht dann glatt so aus, als hätte der Anwalt des ehemalig Beschuldigten, inzwischen Verstorbenen, damit seiner Aussage doch wohl ein wenig Recht gehabt. Na, das Verfahren wegen Erpressung hätte das VZ jedenfalls nicht hundertprozentig sicher gewonnen. So wie es aussieht. Also wenn diese Beweise da mit im Verfahren auftauchten, kann man davon ausgehen, ist das Ding zumindest nicht sicher. Ne? Oder anders ausgedrückt, von wegen Datenklau war ja schon Bullshit, hatte ich ja letzte Woche schon das Thema. Datenklau war Bullshit und Erpressung ist, drücken wir es mal vorsichtig aus, zumindest keine hundertprozentig sichere Sache, dass sie das Verfahren gewonnen hätten. Oder anders ausgedrückt, es könnte sein, dass sich da ein Unschuldiger das Leben genommen hat, weil die VZ-Pfeifen da irgendwo Druck gemacht haben. Oder noch ein bisschen anders ausgedrückt, die VZ-Pfeifen haben da wohl Blut an den Händen. Na, und ich habe jetzt so eine ungefähre Idee, wo der Fischgeruch hergekommen sein könnte letzte Woche. Und dann gab es noch irgendwie eine Meldung laut Stern. Hätte es übrigens auch schon den Vertragsentwurf gegeben. Na, 80.000 hätten sie dem angeblichen Täter angeboten. Na, das sieht dann schon gar nicht mehr nach Erpressung aus, weil wenn die eine Seite sagt, okay, hier, wir bieten dir an, du kriegst Geld, verschweigen, dann ist das keine Erpressung mehr, wenn er dann Geld kriegt. Das ist dann schlicht und ergreifend, die bieten dem Geld an. Dachpferd. Ja, ne? Also, keine Ahnung, was das werden sollte, wenn es fertig ist. Aber Erpressung sieht so ein bisschen anders aus. Ne? Gehakt hat's wohl mutmaßlich nur daran, dass der angebliche Täter sich geweigert hatte, rauszurücken, wer denn die 17 Leute waren, die sich die Dateien bei ihm schon irgendwo runtergeladen hatten. Oder was heißt geweigert? Also er konnte oder wollte nicht. So, eventuell konnte er ja tatsächlich nicht, weil ne, so frei nach dem Motto, ja, da ein Tor-Exit-Note, viel Spaß. Ne, kriegt ihr nie raus, wer das war. Auf jeden Fall hat es daran wohl irgendwie gehapert und deswegen hätten die VZ-Pfeifen dann die Polizei gerufen. Ne, das riecht mir nicht nach einem eindeutigen Fall von Erpressung, ich weiß auch nicht. Eigentlich würde ich ganz blöd erwarten, dass da auch irgendwie noch Strafverfahren gegen die VZ-Pfeifen eingeleitet werden müssten. Dummerweise gibt es ja jetzt den Kläger nicht. Keine Ahnung, ob dem sein Anwalt jetzt selbsttätig tätig werden darf. Also, ne? Immerhin ist jetzt ein bisschen klarer, wo der Fischgeruch herkam. Ja. So, Kategorie 0 Meldung / Bullshit. Karstadt-Konzept, Einigung auf Eckpunkte für Karstadt-Sanierung. Es sind Vertreter der Arbeitnehmer und des Insolvenzverwalters haben sich auf Eckpunkte für eine Sanierung der insolventen Warenhauskette Karstadt geeinigt. Das bestätigte Verdis Vizevorsitzende Margrit Möning-Rahne in Essen. Die Beschäftigten würden unter anderem auf Urlaubsgeld sowie Teile des Weihnachtsgeldes verzichten. Dadurch kämen für einen Zeitraum von 3 Jahren rund 50 Millionen Euro zusammen. Wie viele der 126 Warenhäuser geschlossen werden müssten, fährt per S-Bahn links vorbei. Ist noch unklar. Ist eine Nullmeldung von Samstag. Warum habe ich die überhaupt im Podcast? Ach so, weil es noch Karstadt-Details gibt. Karstadt-Beschäftigte verzichten auf 150 Millionen. Ist irgendwie das Dreifache. Es sei denn, die 50 Millionen sind pro Jahr, dann passt das nämlich wieder. Essen, die Karstadt-Beschäftigten wollen auf insgesamt 150 Millionen Euro verzichten, um ihre Jobs zu retten. Darauf haben sich die Gewerkschaft Verdi und der Arcandor Insolvenzverwalter geeinigt. 3 Jahre lang werden die rund 28.000 Mitarbeiter pro Jahr auf 50 Millionen Euro verzichten. Ja, ich sage halt, die 50 Millionen sieht mir aus wie eine Jahreszahl. Jahressumme quasi. Zum Beispiel über weniger Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Die Verdi-Tarifkommission muss die Einigung noch absegnen. 17 der 126 Karstadthäuser werden voraussichtlich geschlossen werden. Na, also, wie war das? Wenn sie jetzt den kleinen Finger reichen, dann können sie sich schon mal darauf verlassen, dass Weihnachts- und Urlaubsgeld sehen sie nie wieder. Hat ja mein noch Arbeitgeber auch veranstaltet, das Spiel. Na, und dann stellen sich die Verdi-Pfeifen hinterher hin und verkaufen eine angebliche Tariferhöhung als großartigen Erfolg, weil das wären ja, wenn man alles zusammensummiert und dann auch noch irgendwie lustig verdreifacht, wäre das ja eine 4 vorm Komma. Haha. Eine 4 vorm Komma, putzig. Na, da ist, Anno Töff ist mal Weihnachtsurlaubs, irgendwie sowas, Geld gegen Beschäftigungssicherung eingetauscht worden. Da haben sie die Beschäftigungssicherung jetzt unter den Tisch fallen lassen, aber das Geld dafür gibt es jetzt trotzdem nicht mehr. Ja, also putzig, wie sie sich über den Tisch ziehen lassen und wie sie dann vor allen Dingen hinterher mit lustigem Hochglanzprospekt, das war das, was mich dann wirklich sauer gemacht hat, da lag dann irgendwie auf meinem Arbeitsplatz mal irgendwann morgens so ein lustiger Hochglanzprospekt von Verdi. Da dachte ich auch noch, ja Leute, ich weiß, warum ich euch kein Geld gebe. Weil das nämlich in so eine Scheiße steckt. Ja, aber hey, So. Einer geht noch. BA-Miese. Bundesagentur rechnet 2010 mit Milliardendefizit. Nürnberg. Der Bund muss im kommenden Jahr voraussichtlich ein Loch von 16 Milliarden Euro bei der Bundesagentur für Arbeit stopfen. Eine Sprecherin der Behörde bestätigte einen Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Demnach rechnet die BA 2010 mit einem Defizit von insgesamt 18 Milliarden Euro. Die Bundesagentur selbst könne von dem Minus aber nur etwa 1,8 Milliarden Euro aus eigenen Rücklagen abdecken. Für den Rest muss der Bund gerade stehen. Ob das wohl unsere Steuersenkungspfeifen da schon auf dem Zettel haben, dass da mal eben auch nochmal so bummelig 16 Milliarden benötigt werden? Na, wo sie, wie war das? Was war das Miese? Wie viel Miese waren es im nächsten Jahr? 6, irgendwas, ne? Oder nee, 6, irgendwas war das Plus. Also zu gut Deutsch, die haben kein Plus. Das sieht nicht mal entfernt so aus wie ein Plus, es sei denn, diese Zahlen sind da bei den 6, Ding schon mit drin. Das würde mich aber wundern. Naja, also, ja. Steuersenkungen. Nee, Umverteilung nennt man das. Von unten nach oben. Macht er bei der Krankenversicherung auch, aber erst nachdem in NRW die Wahl war. So. Und dann gibt es wieder einen Blick in die Musikecke, wo natürlich wieder Anthony Rankin wohnt. Mit dem 6. Titel aus dem Album The Distance, der trägt den Namen Moving Forward, ist 3 Minuten 37 lang, entstammt dem Podsafe Music Network Music Alley oder wie immer es sonst noch heißen mag. Und danach gibt es aus Buzzoutloud 1093 Toilet Control. 1,24 ist das lang und ich nehme den Wasserfall. Ja, so. Und dann habe ich das hier und sag einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst so getan habt, um mich auf die Ohren zu bekommen. Und 10.22 Uhr haben wir übrigens. Und ich sag dann einfach mal bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt. Und viel Spaß mit der Musik natürlich.
I got a bed to sleep in, but I can't keep track of all the nights I've lost in you and all the fights in which we find the truth. Now I ain't blind and I ain't stupid. I may be young, but I can prove it now. Am I moving forward or just running in place? What's half a thief that leaves no saving grace? Well, I got silver and gold, I got more of the same. I got heat in the cold like a fire in the rain that falls at night and hits your window. Voice in the light like a whisper on a pillow. Then you're lost in your dreams again. Just running.
Next one comes from Ian from Australia. He says, hey, Buzz crew, I was listening to episode 1092 and heard you talking about a survey that shows the time wasted by employees using Twitter. Tom mentioned, what about the time spent at toilets? As a joke, I would like to make mention of a stunt pulled by the Australian government branch known as Medicare, where that was just the case. Workers at the Parramatta Centre were actually required to log the time spent at the loo and were also given surprise pop-ins by their team leaders while doing their business. It ended when the media caught wind of what was occurring. Get it? Wind. When questioned, Medicare denied knowing of the practice, then stated a log of time away from your work was only ever a local practice and never a national policy.
Yeah, you know what? None of these control methods have anything to do with productivity.
No.
It has to do with control. It has to do with whoever's the boss feeling like or being able to show to their boss that they have control over everything.
Yeah.
What are these pop-ins about? Do you go in and make sure that no one's taking a newspaper with them?
Yeah, knock, knock.
I don't hear anything.
Knock, knock.
What do you have in there with you?
If
a
I
laptop,
who do you have in there with you?
If what? I don't hear a waterfall-like sound or a plop soon, I'm writing you off.
Okay,
gross.
Next
she
email.
Said plop. I was going to tell a dirtier joke, but
I was afraid of. That's why I'm moving us on.